Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Mittag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch auf das recht herzlichste zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und leider durch mich etwas gestresste Christian. Hallo.
Hallo, Carsten. Moin.
Moin. Und der nicht weniger intelligente, charmante und wahrscheinlich gut aussehende Lenny.
Hallo, vielen Dank.
Und ich muss sagen, wahrscheinlich, weil Lenny ist auch insofern ein Kolibri in dieser Folge, weil wir haben uns persönlich noch nicht gesehen.
Das ist so richtig, ja. Leider.
Leider. Bringt uns aber zu der Folge, weil Lenny, du stellst dich gleich den Hörenden mal selber vor. Wir sind über Social Media zusammengekommen. Das kann tatsächlich auch mal passieren. Und wir waren fast ganz nah dran, uns persönlich zu sehen, als ich bei dir in der Nähe war. Das holen wir auf jeden Fall nach. Aber bevor wir in das Thema einführen, es ist so ein bunter Blumenstrauß, Pflege einer Notaufnahme, ein Update zur Bundeswehr. Wir hatten schon mal zwei Folgen dazu. Stell dich den Hörenden doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du so?
Also, mein Name ist Oberfeldwebel Hacker oder Lenny. Ich bin im Bundeswehrkrankenhaus Berlin tätig, komme ursprünglich aus Leipzig und bin vor 10 Jahren nach Berlin gezogen und bin jetzt seit, ich würde sagen, 4 Jahren tätig in der Notaufnahme als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger.
Und das bringt mich schon zu der ersten Frage. Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Meine Ausbildung habe ich hier in Berlin gemacht, an der Wannseeschule. Ja. Pflegeschule für alle, wo übermäßig Zivilisten ausgebildet werden, dann aber auch Soldaten. Genau.
Und du bist direkt zur Bundeswehr mit der Intention, da in die Pflege zu gehen, oder hast du so Umwege und Schleifen gedreht?
Natürlich Umwege und Schleifen, wie es immer bei der Bundeswehr ist, das kann man ganz konkret so sagen. Ja. Ich hatte auf jeden Fall Interesse, einen medizinischen Beruf zu erlernen und wollte ursprünglich damals Notfallsanitäter werden. Dafür gab es aber die Möglichkeit nicht. Und dann wurde mir die Pflege vorgeschlagen. Am Anfang war ich nicht sehr überzeugt, aber mittlerweile bin ich es doch durchaus.
Das hätte Philipp jetzt gefreut, weil ich glaube, Philipp hat seine Ausbildung auch in der Wannseeschule gemacht.
Ich meine auch, ich habe das schon mal gehört.
Mhm. Ja, wunderschöne Schule, gute Ausbildung, kann man sich nicht beschweren auf jeden Fall.
Bringt mich aber auch zu der Frage, warum bist du zur Bundeswehr gegangen, weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, war das so deine Lebensentscheidung, ich gehe zur Bundeswehr, höre daraus, du bist Berufssoldat und bist dann in die Pflege gegangen, ist das richtig?
Also ich bin Zeitsoldat, begrenzt auf 15 Jahre. Ja. Am Anfang hatte ich wirklich einfach nur Interesse, irgendeinen medizinischen Beruf zu erlernen und wollte da halt irgendwie reinkommen und habe mich in Leipzig bei der Feuerwehr beworben, beim ASB, bei den Johannitern, wollte überall die Ausbildung machen und es gab aber eine zu hohe Abdeckung an Wollenden, die praktisch die Ausbildung machen wollten und zu wenig Stellen tatsächlich. Und durch Post einerseits von der Bundeswehr, andererseits durch Bekannte, die in meinem Fußballverein damals tätig waren, bin ich dann zum Karriereberater gegangen und habe mir das mal erzählen lassen mit meiner Mutter zusammen, weil ich damals noch 17 war und bin dann zur Bundeswehr gekommen.
Das ist spannend und ich kann jetzt nur allen Hörenden empfehlen, hört mal in die 2 Folgen rein, die wir da schon gemacht haben. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Und da wollen wir gar nicht zu sehr ausholen, aber mich würde dann auch mal interessieren, wenn jetzt jemand Bundeswehr hört, gerade in der heutigen Zeit, es hat ja wieder eine höhere mediale Präsenz. Es ist auch ein Thema, da haben ja manche sofort so ein Bild im Kopf. Was ist denn dein Bild damals gewesen, bevor du beim Karriereberater warst, als man dir gesagt hat, geh mal zur Bundeswehr, frag mal, ob die dich ausbilden?
Schwierig. Ich hatte damals tatsächlich gar keine Berührungspunkte zum Militär oder zur Bundeswehr im Allgemeinen. Mein erster wirklicher Kontakt mit einem Soldaten war einmal auf dem Campingplatz, wo wir in Kroatien in Urlaub waren, der uns dann so über seinen Job erzählt hat, weil er das Zelt neben uns hatte. Und damals hat mich das aber überhaupt noch nicht interessiert. Letztendlich bin ich am Anfang nur zur Bundeswehr, weil ich die Ausbildung wollte und weil die mir eine Möglichkeit gegeben haben.
Cool. Und gab es dann Klischees aus deinem Freundeskreis, die dich erreicht haben? Weil ich hatte auch schon mal so mit suffisanten Lächeln in den anderen Folgen gesagt, Bundeswehr gleich größter Trachtenverein in Deutschland. Ist natürlich nicht meine Haltung, das weiß man, wenn man die anderen Folgen hört, aber gab es da, ich sage jetzt mal, Kommentare, Sprüche und hat sich irgendwas davon bewahrheitet oder hast du ganz andere Erfahrungen gemacht?
Also ich hatte damals tatsächlich wenig Kommentare von meinen Freunden gekriegt oder von meinen Bekannten, die im Fußballverein mit tätig waren. Derjenige, der mich am Ende zur Bundeswehr gebracht hat in dem Karrierecenter, der war der Vater von einem der Jungen, der mit mir zusammen Fußball gespielt hat. Deswegen waren wir alle relativ freundlich zueinander und aufgeschlossen und interessiert an dem Thema. Letztendlich hat man natürlich einen fest organisierten Verein im Kopf gehabt. Alles ist strukturiert, alles ist organisiert, alles funktioniert ohne Probleme. Das ist natürlich nicht immer so. Ich glaube, das ist jedem bewusst, dass eine Behörde komplex arbeitet und da viele Instanzen vorgeschaltet sind, wo Probleme entstehen können, keine Frage. Aber mittlerweile habe ich meine eigenen Erfahrungen gemacht und komme gut damit klar. Mhm. Und kann es nur jedem empfehlen, weil es wirklich mein Leben verändert hat.
Das ist schön zu hören und ich glaube, dass es da verschiedene Wege gibt. Also ich sag mal, der Pflegeberuf als solches hat mich auch geprägt und verändert. Jetzt hat dich die Bundeswehr und der Pflegeberuf geprägt und verändert. Wo würdest du denn sagen, sind so die größten Unterschiede, wenn du mit zivilen Kollegen zu tun hast, Kolleginnen im Gespräch? Also gibt es da was, wo du sagst, das ist schon anders, wenn man das bei der Bundeswehr macht, als in einem öffentlich-zivilen Bereich?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass natürlich die Kameradschaft in irgendeiner Weise vorgeschaltet ist. Ja. Oder diese bedingungslose Freundschaft, wie man sie auch formulieren kann. Wenn man jetzt in einem zivilen Bereich, ich habe ja auch schon in zivilen Krankenhäusern gearbeitet während meiner Ausbildung, muss man immer irgendwie erst das Vertrauen erlangen. Oder man muss mit Leuten sich gut stellen, dass man dann halt auch irgendwie gut miteinander im Dienst klarkommt. Und bei uns Soldaten ist das halt einfach ein bisschen entspannter alles. Man hat ein bedingungsloses Vertrauen seinem Gegenüber, weil man weiß, dass man alles, die Ausbildung sowie die Grundausbildung als auch Lehrgänge gemeinsam durchgestanden hat. Und das ist ein bedingungsloses Vertrauen und das ist ganz angenehm.
Aber es gibt trotzdem auch so interne Klischees, ne? Also ich sage jetzt mal, ich habe auch Freunde, die bei der Bundeswehr sind oder in anderen Bereichen des Militärs und angegliedert. Und wenn ich das dann so mitbekomme, Luftwaffe und Heer reden ja schon in einer gewissen Art und Weise übereinander.
Das auf jeden Fall. Die Klischees, die will ich jetzt nicht weiter benennen. Aber das ist ja genauso wie über den Sanitätsdienst im Sinne von den anderen Truppenteilen manchmal schlecht abgeredet wird. Ne? Letztendlich sind wir dann immer die Guten, die dann die Verletzten irgendwo rausziehen. Und das ist natürlich das Schöne.
Das stimmt. Und ich meine, die Klischees haben wir im Krankenhaus auch. Ne? Wenn man jetzt mal denkt, ne? man hat den Anästhesisten, den typischen Unfallchirurgen, den Palliativmediziner. Und selbst in der Pflege, die Altenpflege ist ja was anderes als die Intensivpflege, zumindest in den klischeehaften Darstellungen. Wobei ich mich natürlich schon frage, die einen fliegen Flugzeuge, die andere springen aus heilen Flugzeugen. Da muss einfach eine andere Mentalität da sein.
Das auf jeden Fall. Also ich habe natürlich in meinem Werdegang zum Feldwebel oder jetzt mittlerweile Oberfeldwebel viel mitgemacht und viel gesehen. Dennoch nicht alles, was man, glaube ich, auch nicht machen kann. Außer man ist in der Presseabteilung der Bundeswehr tätig. Dann sieht man jeden Bereich irgendwie mal ein bisschen. Aber das Interesse vergeht nie, was Neues zu sehen.
Und das ist auch ein richtig wichtiger Impuls. Und es ist ja sehr, sehr bunt und sehr mannigfaltig. Und Bundeswehr und Soldat bedeutet ja nicht ständiger Krisen- und Kriegseinsatz, zum Glück. Ich habe es auch immer so verstanden, dass die Bundeswehr zur Sicherung des Friedens da ist. Habt ihr konkret Aufgaben in zivilen Zeiten oder ruht dann alles und man macht dann einfach nur seinen Job wie jeder andere auch?
Generell sind wir natürlich immer dabei zu üben für den Ernstfall. Das ist eine der großen Aufgaben. Wir im Bundeswehrkrankenhaus sind dafür hauptsächlich da, Sanitätsoffiziere und Pflegepersonal sowie Notfallsanitäter auszubilden für den Ernstfall und für den Einsatzfall. Andererseits decken wir natürlich auch einen Großteil der zivilen Versorgung in Berlin ab und Umland. Und das ist eigentlich so das grobe Thema. Also man übt für den Ernstfall auf der einen Seite, andererseits macht man sich einsatzbereit, falls es dazu kommt. Bundeswehrsoldat sein heißt aber auf keinen Fall ständig kriegsbereit zu sein. Ich glaube, die wenigsten Soldaten, zumindest von denen, die ich kenne, wollen aktiv in den Krieg. Wir meiden das Thema eigentlich und halten uns da zurück, aber sind halt bereit, falls es von uns gefordert wird, weil wir halt eigentlich Hüter des Friedens sind. Mhm. Genau, richtig gesagt.
Das ist auch gut. Lass uns nochmal einen kleinen Ausflug machen. Lenny, privat, soweit du uns Einblicke geben möchtest. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil meine Lebensgefährtin mir ein Kurzvideo unter die Nase hielt und ich dann sagte, dieser Mensch kennt sich aus. Und darüber habe ich dich ja auch angetextet, jetzt gar nicht mal wegen dem Video als solches. Du machst Kampfsport, ich glaube, das dürfen wir so sagen, richtig?
Das auf jeden Fall, ja.
Und welchen Kampfsport, welche Kampfkunst betreibst du da?
Also ich bin im Mixed Martial Arts Bereich tätig. Ja. Also eine Kombination aus vielen Kampfsporten, sowie Standkampf als auch Bodenkampf. Mein Steckenpferd ist das Muay Thai, also das Thai-Boxen, das Traditionelle. Damals angefangen damit, immer weiter verfolgt und mir natürlich Aspekte im Bodenkampf und im Ringen noch beigebracht. Und weiterhin das Interesse behalten, obwohl ich schon viele, viele Sportarten in meinem Leben gemacht habe, ist das Einzige, wo ich dabei geblieben bin.
Kann ich total nachvollziehen. Und wenn man jetzt Kampfsport hört, da gibt es ja auch eine ganze Menge Klischees. Und
ja, auf jeden Fall.
Das sind so die Hau drauf und die Boxclub-Leute und gerade MMA, Käfigkampf in Anführungsstrichen, ist so regel- und ehrenlos. Das stimmt ja alles gar nicht, ne?
Das ist korrekt. Das ist absolut weit hergegriffen, aber das ist natürlich von den Leuten, die wenig Berührungspunkte mit dem Thema im Allgemeinen haben und nur auf Instagram, auf YouTube oder wo auch immer in den sozialen Medien Kurzvideos sehen von Professionellen, die sich sehr stark in die Gesichter hauen. Letztendlich, wenn man das an sich trainiert, ist es eher ein ruhiger, angenehmer Sport, der natürlich auch mit körperlichen Schmerzen verbunden ist, das kann man gar nicht leugnen. Aber im Allgemeinen ist es eher ein angenehmes Miteinander, so wenn ich es so beschreiben darf, und macht sehr viel Spaß und ist körperlich sehr fordernd.
Und man hat auch da sofort eine gemeinsame Ebene. Das habe ich in den Gesprächen mit uns kennengelernt. Also wenn man wirklich Kampfsportler ist, egal aus welcher Richtung man kommt, hat man irgendwie eine Connection. Erlebst du das auch so?
Ja, definitiv. Und man erkennt ja die Leute auch, also in den meisten Fällen. Ne, ob es jetzt nun die Ringerohren sind, die man auf der Straße sieht, oder das geht mir auch mit Patienten, die ich in der Notaufnahme mitbehandle, genauso, wenn man dann halt irgendwie sich die Geschichte anhört und die Leute sagen, ja, ich bin heute beim Kampfsport umgeknickt, ne? Und dann kommt man halt gleich aktiv ins Gespräch, das ist die Gemeinsamkeit. Ja, der Thematik.
Was ist dir denn an diesem Sport so wichtig? Was bringt es dir? Ist es der Respekt? Ist es das mentale Training? Ist es die Mischung oder ist es beim MMA was völlig anderes?
Es ist zum einen der Ausgleich, würde ich sagen, zum aktiven Schichtdienst mit viel krankenhausinternen Sachen, dass ich dann einfach da mal raus muss und mich natürlich körperlich irgendwie auspowern muss. Andererseits ist es auch, glaube ich, was ich mir angeeignet habe, um mir sicher zu sein, dass ich mich selbst und meine nahen Menschen, meine Frau, meine Eltern zur Not schützen kann oder auch mich selbst, was natürlich in Berlin in der heutigen Zeit nichts mehr ist, was einfach so dahingesagt wird, ne? Wie man auch in dem Video gesehen hat.
Wobei die beste Art der Selbstverteidigung, da sind wir uns ja auch einig, ist, dass man schneller laufen kann als der andere.
Das auf jeden Fall und das predige ich auch immer.
Und lass uns nochmal da so in den menschlichen Umgang reingehen. Ich will gar nicht zu viel von mir da jetzt reinprägen. Hat der Sport auch den Umgang mit Menschen bei dir verändert, insbesondere in der Pflege? Und ich meine jetzt gar nicht mal die Krisensituation oder das Video, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ich hoffe, dass alle schon neugierig genug sind. Aber dieser normale pflegerische Umgang, hast du da aus dem Sport etwas, was du damit reinbringst oder was dich geändert hat?
Ich würde im Generellen sagen Respekt, aber ich war schon eigentlich immer ein respektvoller Mensch. Mhm. Das hat sich jetzt wahrscheinlich durch den Kampfsport eher nur forciert, dass man vor seinem Gegenüber Respekt hat und das eben auch zeigt. Ansonsten eigentlich nur im Sinne von Menschen lesen, weil man dann halt einfach weiß, wie Menschen auf gewisse Situationen reagieren und natürlich in den Krisensituationen allgemein, ne? Was ich aber ganz klar gelernt habe durch den Kampfsport, ist mein Personal Space, also meinen persönlichen Umkreis, um mich zu halten und nicht jeden da zu nah ranzulassen. Und das fällt vielen meiner Kollegen, Kameraden immer schwer, das zu verstehen, dass meine 1,5 Meter um mich herum mein Bereich sind und ich auch, wenn jemand an mich herantritt und mir nur was sagen möchte, vorsichtig bin, wie nah ich Menschen an mich ranlasse.
Wie machst du das in Berlin in der U-Bahn?
Jetzt ganz ehrlich. Ich fahre keine U-Bahn.
Okay.
Das ist die Lösung des Problems.
Du wohnst also nah an deinem Einsatzort.
Das auf jeden Fall. Also ich muss 200 Meter laufen, dann bin ich da.
Ja, aber das mit dem persönlichen Umfeld, das sagen Leute, die mich kennen, auch nach. Also ich scanne auch einen Raum anders, wenn ich reinkomme.
Das auf jeden Fall.
Und ich gucke auch als erstes, wo ist der Ausgang, wo ist der zweite Ausgang. Und ich neige dazu, selbst in völlig harmlosen Situationen, so ein, was weiß ich, Meet and Greet, so ein Kaffeekränzchen, also bei einer Ansammlung von Menschen, dass ich nicht mit dem Rücken in eine Ecke stehe, aus der ich so nicht rauskomme.
Ja, finde ich auch ganz wichtig. Also wirkt natürlich auf Menschen, die diese Perspektive gar nicht sehen oder noch nie gehabt haben, als hätte man eine leichte Einsatzstörung oder sonst irgendwas,
ja.
Wenn man das macht. Und vor allen Dingen, wenn man dabei bemerkt wird, wenn man einen Raum betritt und erstmal sich die Türen anguckt, sich die Personen anguckt, so, geht's dir gut? So, ja, das ist halt einfach so ein Standard, der durchläuft, den macht man nicht aktiv. Ist aber für mich nicht unbedingt was Negatives. Also ich glaube, das ist einfach nur ein Selbstschutzfaktor, der da ist.
Anderer verrückter Spleen von mir. Ich bin gespannt, ob du auch was in der Art hast. Ich fliege leider sehr viel. Das ist nicht sehr umweltbewusst, manchmal aber nicht vermeidbar. Und ich habe immer einen Löffel dabei. Kannst du dir vorstellen, warum?
Nein.
Wenn ich Kobokan sage?
Ja, dann eher schon. Erklär es aber gerne aus. Ja,
also ich habe einen Löffel dabei. Erstens, weil der Löffel ein universales Werkzeug für alle Nahrungsmittel ist. Man kann, wie gesagt, damit löffeln, man kann leicht schneiden, man braucht nicht unbedingt Messer und Gabel. Es ist also sehr gut für die Versorgung, sowohl von flüssigen, halbfesten als auch festen Gegenständen. Das ist zumindest das, was ich sage, wenn mich einer fragt und nicht so im Thema ist. Und der Löffel ist tatsächlich eine der wenigen Verteidigungswaffen, die man auch durch die Sicherheitsschleuse durchkriegt, weil man ihn als,
das ist richtig, ja,
Druckverstärker, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, theoretisch einsetzen könnte. Und deswegen ist es auch etwas, was ich, wenn ich in der U-Bahn in Berlin fahre, habe ich auch einen Löffel in der vorderen Hosentasche.
Sehr interessant. Habe ich also bisher wenig gehört. Ich bin aber auch tatsächlich wenig im Kubutan an sich drin. Aber lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Sehr interessant.
Ja, so sind die Sachen. Christian, was ist los?
Nicht, ich höre gespannt zu und lerne.
Ja.
Ein Löffel.
Okay. Jetzt weißt du auch, wenn ich zum Beispiel bei dir im Studio war, warum ich instinktiv den Stuhl nehme, der Richtung Tür ist.
Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Ja, das ist auch völlig in Ordnung.
Sollte man aber mal. Bringt mich aber auch zu der Frage, wie lange braucht man deiner Meinung nach, bis sich das so zum normalen Verhalten entwickelt? Also diese, ich scanne mein Umfeld, ich gehe anders durch den Raum, ich lese Menschen. Also ich will ein bisschen drauf hinaus, Selbstverteidigung lernst du nicht in einem 2-Stunden-Kurs.
Richtig.
Und wie lange hat es bei dir gebraucht, bis du gemerkt hast, hier ändert sich was?
Also ich denke schon die ersten 1-2 Jahre aktives Training, wo das dann angefangen hat. Ich war schon immer ein vorsichtiger Mensch, auch aufgrund meiner Geschichte in meiner Jugend, wo ich viel gemobbt wurde. Das ist auch eigentlich der Indikator, weswegen ich so Richtung Kampfsport gegangen bin am Ende. Ich glaube, es dauert seine Zeit und braucht aktives Training. Aber wie du schon sagst, ein 2 Stunden Selbstverteidigungskurs, der dir zeigt, was machst du, wenn jemand deine Handgelenke festhält, das würde dich nicht viel weiterbringen, auf jeden Fall.
Außer natürlich, es geht nicht um Selbstverteidigung, sondern es geht vielleicht darum, und das ist jetzt weniger in der Notaufnahme das Thema, aber vielleicht in anderen Bereichen, du hast die freundlich verwirrte ältere Person, die dich zu fest greift, aber jetzt nicht aus Angriffsgründen. Also ich weiß nicht, ob das
auf jeden Fall.
Wenn man dann einfache Möglichkeiten zeigt, zum Beispiel, dass die Sollbruchstelle zwischen Zeigefinger und Daumen ist und dass man da keinen verletzt, je nach Dreh- und Hebelbewegung, das sind schon Sachen, die kann man in den ersten Kursen machen. Aber es braucht dann regelmäßiges Training. Wie oft bist du in der Woche im Gym, im Training, auf der Matte?
3-mal bis 4-mal die Woche. 4 Tage arbeite ich. Also ich habe immer 2 12-Stunden-Tagdienste, dann 2 12-Stunden-Nachtdienste. also 48 Stunden am Stück. Und dann habe ich immer 3,5 Tage frei mit dem Ausschlaftag gerechnet sozusagen. Und ich bin dann an dem Tag, wo ich aus der Nacht komme beim Training und die darauffolgenden, bis ich wieder in die Arbeit reingehe.
Das klingt sehr strukturiert.
Ja, auf jeden Fall. Muss es sein, weil sonst, also ich muss auch früher dann aufstehen am letzten Tag, wenn ich aus der Nacht komme, weil sonst kriege ich mich selbst nicht hoch.
Du sagtest gerade, in jungen Jahren gemobbt worden. Magst du uns da einen Einblick geben, wer und warum?
Also letztendlich Klassenkameraden in meiner Jugend auf dem Gymnasium. Das verlief sich 6. bis 7., 8. Klasse. Mitte 9. vielleicht sogar, waren alles junge Menschen aus meiner damaligen Gymnasialklasse. Letztendlich bei Verbalitäten selten körperlicher Natur ist es geblieben, hat aber natürlich stark verletzt und viele Probleme verursacht, weil damals habe ich halt einfach auf einem 1,70 Meter meine 60 Kilo gewogen, wenn überhaupt, und konnte mich weder verbal, kommunikativ noch körperlich wehren. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht, denke ich.
Ich finde es gut, dass du darüber zum Kampfsport gekommen bist, weil ich habe auch einen Trainerschein. Ich sehe viele, oder im Moment bin ich nicht aktiver Trainer, aber ich habe in der Zeit viele junge Menschen gesehen. Ich hatte auch so eine Gruppe Eltern-Kind. Also da haben die Eltern mit den Kindern zusammen trainiert und die waren gerade so in dem Grundschulalter. Das war mega interessant. Und normalerweise ist es ja so, dass Menschen, die Gewalt erfahren, dazu neigen, auch Gewalt auszuüben. Also aus Familie mit körperlicher Gewalt, wissen wir aus den Daten, kommen jetzt nicht unbedingt nur Kinder hervor, die sagen, ich habe das erlebt, das ist negativ, deswegen will ich das nicht, sondern sie haben es als eine Strategie erlernt, leider, und kennen keine andere. Und über unseren Sport, auch wenn ich jetzt aus einer anderen Ecke komme, glaube ich schon, dass man, was du auch vorhin gesagt hast, diesen Respekt dem Menschen gegenüber nochmal anders vermittelt bekommt. Man bekommt Selbstwertgefühl, man bekommt Selbstbehauptung. Und es ist eine sehr gute Strategie, aus solchen Mustern auszubrechen, zumindest meiner Meinung nach. Hast du dich schon mal mit Judo befasst?
Tatsächlich nur mir Videos angeguckt und ein, zwei, ich würde sagen, Leute beobachtet im Fitness, also im Kampfsportstudio dabei, weil tatsächlich, soweit ich weiß, in meinem Kampfsportstudio Judo nicht angeboten wird. Ist aber dennoch sehr interessant, keine Frage. Aber das waren meine Berührungspunkte.
Weil Judo ist eigentlich ein Edukationssystem gewesen von Jigoro Kano. Zur Festigung und Ausbildung, insbesondere mentaler Stärke junger Menschen. Aber lass uns nochmal zurück zur Notaufnahme. Du hast jetzt gesagt, Bundeswehrkrankenhaus, Berlin. Was machst du da den ganzen Tag? Also versorgt ihr nur Soldaten? Seid ihr Anlaufstelle für alle? Was macht eure Notaufnahme aus?
Also wir sind genauso wie jedes andere Krankenhaus in Berlin, ob es jetzt Charité Mitte, Charité Virchow oder kleinere Notaufnahmen sind, für jeden zugänglich. Ich habe tatsächlich immer noch viele Berührungspunkte mit Patienten, die zufällig durch den Rettungsdienst zu uns gebracht werden und sich dann wundern, dass sie jetzt im Bundeswehrkrankenhaus sind und dann ganz hektisch sagen, aber ich bin doch gar kein Soldat, ich darf doch gar nicht hier sein. Gibt es immer noch welche?
Okay.
Letztendlich sind wir ein ganz normaler Großversorger, wie jedes andere Krankenhaus. Uns unterscheidet von anderen Kliniken, dass wir keine Pädiatrie haben, also keine Kinder behandeln und keine Gynäkologie haben und damit keine tatsächlichen Frauenprobleme behandeln, wenn ich es so formulieren darf. Ansonsten haben wir alles andere. Wir haben einen Schockraum, wir haben normal Stationen, Periphere und arbeiten uns ganz normal durch den Berliner Dschungel durch. Alles, was an Patienten kommt, nehmen wir auf und behandeln es.
Aber Moment mal, fachlicher Einwand. Wenn die junge Frau mit akuten Abdomen zu dir in die Notaufnahme kommt, musst du doch gynäkologische Ereignisse ausschließen.
Das auf jeden Fall. Wir arbeiten in einem Arrangement mit der Charité Mitte. Wir schließen alles Chirurgische, Akutchirurgische aus. Und wenn wir dann nach CT immer noch den Verdacht haben, dass es ein gynäkologisches Problem sein könnte, dann verlegen wir die Patienten in die Charité mit dem Krankentransport. Und dort werden sie gynäkologisch konsiliarisch gesehen.
Und was ist jetzt das Häufigste bei euch? Ist es wirklich wie in den Medien, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, verpasster Facharzttermin?
Auf jeden Fall eine große Menge. Also in genauen Prozenten kann ich es nicht sagen, aber ich würde sagen, es gibt eine 80-20-Teilung, ungefähr. 80% ist auf jeden Fall Sachen, die entweder zum Hausarzt, zum Facharzt oder auch alleine hätten auskuriert werden können. Die 20%, die man dann aber wirklich davon unterscheiden muss und herausfinden muss erstmal, die sind dann engere medizinische Probleme. Und natürlich haben wir auch durch die Nähe vom Hauptbahnhof, durch die Nähe von S-Bahn-Haltestelle Wedding einen großen Zulauf an obdachlosen, wohnungslosen Patienten, Menschen ohne Versicherungsstatus und Zuweisungen durch Caritas und Bahnhofsmission. Die Obdachlosen, die zu uns kommen, haben selten ein Problem, was akut operiert werden muss oder stationär behandelt werden muss, sondern meist ist es ein Mischintox oder ein Ethanolintox oder einfach mal nur mal ausschlafen in einer ruhigen Umgebung. Mhm. Aber auch das lassen wir dann zu, wenn freundlich, nett zugewandt.
Das finde ich auch gut, dass du das nochmal so rausstellst. Jetzt, ich sage mal ein bisschen zur Ehrenrettung der Charité, die haben ja auch, ich sage jetzt mal ein Finanzierungsmodell, müssen jetzt nicht Gewinn machen, sind ja kein privater Konzern, was glaube ich aber auch nochmal wichtig ist zu unterstreichen, oder wir müssten da wahrscheinlich mal eine Folge mit der Charité machen, Christian, das bringt mich da wirklich nochmal auf andere.
Mit allen?
Mit allen geht nicht. Aber zu der Zeit, wo ich noch Stationsleitung war, wir hatten auch eine Notaufnahme in einer kleinen Kreisstadt in Siegburg und das war wirklich mitten in der Fußgängerzone und dadurch war freitagsabends natürlich das Klientel Notaufnahme und Chest Pain Unit, Intensivstation, anders als montags morgens.
Definitiv.
Und wir hatten eine Person für administrative Tätigkeiten abgestellt und die hatte mir aber auch mal erklärt, dass es bei denen ohne Versicherungsstatus die Möglichkeit gibt, sich an das Bürgeramt zu wenden, Sozialhilfe hieß es damals noch, und darüber dann eine Finanzierung zu bekommen. Das kann ja grundsätzlich jedes Krankenhaus. Das geht aber auch nur, wenn die Person dann zustimmt, dass man offenlegt, dass diese Person da ist.
Das auf jeden Fall.
Ja. Und das habe ich jetzt rausgehört, das ist eine Unterscheidung bei euch. Also sofern ich mich nett freundlich zugewandt an euch wende als Hilfesuchender, steht diese Versorgung und Hilfe im Vordergrund, auch wenn es nicht in der Primärversorgung der akute vitale Notfall ist.
Definitiv. Also natürlich erfolgt die Zuweisung meist via Rettungsdienst von intoxikierten Personen, die am Bahnhof aufgegriffen werden, weil ein besorgter Bürger anruft. Viele von denen sind nett, freundlich zugewandt. Viele von denen kennen wir, sind Stammpatienten, die spätestens alle 2 Tage vorstellig werden mit dem Rettungsdienst. Und meist nach 3 bis 10 Stunden Aufenthalt die Notaufnahme fußläufig wieder verlassen, um sich den nächsten Rausch zu holen. Es gibt natürlich aber auch aggressive Menschen. Dann gibt es Menschen, die sowohl beleidigend als auch nonverbal aggressiv auftreten in der Notaufnahme. Und wir haben da ganz klare Regularien, die uns prinzipiell schützen, wenn sie umgesetzt werden. Wo ich meine Kollegen natürlich auch in Schutz nehmen muss und sagen muss, in einer Notaufnahme, wo gerade die Hütte brennt, wird wörtlich so gesagt, und wir einerseits von fußläufigen Personen sowie als auch von Rettungsdienst angefahren werden, ist es nicht immer möglich, jeden zu durchsuchen oder aufzupassen, dass der praktisch sich gesehen fühlt. Mhm. Genau. Und ja.
Wobei, wichtigster Tipp von meiner Seite, fast niemals in Taschen und Rucksäcke von Personen einfach so rein. Lasst das diese Personen selber machen. Man weiß nicht, was einen erwartet, und das ist nicht böse gemeint. Die müssen sich auf der Straße auch dort schützen und in gewisser Weise verteidigen. Bringt mich aber zu der Frage, wie gehst du denn persönlich damit um? Das ist ja, also du hast ja gesagt, alle 2, 3 Tage kommt der wieder, ist dann einigermaßen okay, geht raus, holt sich den nächsten Rausch. Bist du da nicht, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, angepisst und frustriert?
Ja, also angepisst würde ich nicht sagen, frustriert natürlich, ne, weil man den irgendwie wieder aufgepäppelt hat oder zumindest sich um den gesorgt hat oder umsorgt hat und am Ende back to the basic wieder das Gleiche passiert. Aber was ich mir halt denke, ist einerseits die Bundespolizei, Hauptbahnhof, die damit jeden Tag zu tun hat. Die haben keine Möglichkeiten, die Personen weiter zu behandeln. Die meisten Rettungsdienste, die obdachlose oder wohnungslose Menschen mit Alkoholproblemen oder Drogenproblemen zu uns bringen, werden halt nun mal von der Bundespolizei angerufen, weil die erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Hey, hier liegt jemand, könnt ihr mal nach dem gucken. Deren Möglichkeiten sind begrenzt. Die rufen Rettungsdienst und der Mann oder die Person kommt zu uns.
Hm. Was ist denn jetzt aber wirklich eine Unterscheidung von der Zivilnotaufnahme zu der eines Bundeswehrkrankenhauses?
Ja, grob gesagt, das ist das Personal. Das ist der erste große Unterschied. Ne? Wir sind natürlich, die meisten von uns sind Soldaten, Einsatz erfahren. Bei uns ist es meist nicht so hektisch wie in einer zivilen Notaufnahme, weil wir halt für den Einsatz ausgebildet sind und deutlich stressresistenter sind, als manche Personen das so sich vorstellen können. Wir sind nett, freundlich im Umgang. Ich denke, da spreche ich für fast alle meine Kollegen. Und ja, einen großen, sehr großen Unterschied, wo man sagt, das ist schwarz, das ist weiß, das kann man jetzt eigentlich gar nicht so ziehen.
Arbeiten bei euch denn nur Soldaten?
Nein. Also wir haben auch Zivilangestellte, sowohl von den administrativen Kräften als auch von den pflegenden oder von den ärztlichen Kollegen. Aber alle sind sehr gut integriert in das Arbeitsumfeld der Bundeswehr und werden genauso, wenn nicht sogar mehr, respektiert.
Und gehst du jetzt mit deiner Uniform zum Dienst oder machst du normale Kleidung und dann Kasak an?
Normale Kleidung und dann Kasak drüber.
Und woher weiß?
Die einzigen, die in Uniform zur Arbeit kommen, sind die, die praktisch nicht in Berlin wohnen. 2, 3 meiner Kollegen, die müssen halt jedes Mal beispielsweise aus Sachsen oder aus München auch nach oben fahren, erstmal nach Berlin, wenn sie ihren 4-Tage-Block vor sich haben. Und die kommen dann teilweise in Grün zum Dienst und ziehen sich dann in den Kasak um.
Damit sie bei der Bundesbahn mitfahren dürfen.
So richtig.
Hatten wir in der anderen Folge auch. Finde ich auch ein starkes Signal, dass man einfach dieses, dass es halt normal ist, das Bild in die Bevölkerung reinzugeben. Woran erkenne ich jetzt aber den Soldaten versus Zivilen? Weil ihr habt ja untereinander auch eine andere Rangordnung, sage ich jetzt mal. Mhm. Ist das da ein Thema für dich in der Notaufnahme?
Generell ist man natürlich so lange in der Zusammenarbeit, dass man sich nicht zwingend mehr mit dem Dienstgrad anspricht oder dass da eine sehr große Bedeutung hat. Die Hierarchie besteht trotzdem und ist im Hintergrund trotzdem bewusst. Ne? Also mein Facharzt, der dann meistens oder meine Fachärztin, die dann einen Oberfeldarzt oder etwas in der Art darstellt, der ist natürlich auch zu respektieren, genauso wie der Dienstgrad zu respektieren ist. Aber letztendlich ist es relativ entspannter Umgang.
Du musst auch nicht jetzt zwingend grüßen.
Nein, Grußpflicht ist im Krankenhaus komplett weg.
Aber
die wird nicht durchgeführt.
Aber es ist ein Unterschied zur Kaserne, oder?
Auf jeden Fall. Also die Grußpflicht in der Kaserne besteht 24/7. Die Grußpflicht im Krankenhaus ist aufgehoben.
Damit meinen wir jetzt für die, die Zivildienst gemacht haben, und da gehöre ich zu, nicht das freundliche Hallo oder das Ansagen der Tageszeit, auch das ist Pflicht im Krankenhaus, sondern wir meinen das militärische Grüßen.
Das ist so richtig, das Salutieren.
Genau, das Salutieren. Jetzt haben wir Notaufnahme, du hast Hobbys. Was sind denn so neben der Notfallpflege deine Herz, Seelen, Leib und Magenthemen? Also wofür brennst du und was machst du neben der, ich sag jetzt mal, normalen Patientenversorgung? Wo arbeitest du dich da gerne rein?
Also eins meiner Lieblingsthemen ist natürlich der Schockraum. Bin ich sehr aktiv mit drin und sehr beschäftigt und sehr gern beschäftigt. Nebenher auch im Thema Schockraum, also um es für alle zu erklären, der Raum, in der die richtigen Notfälle behandelt werden, die wirklich entweder leblos reingefahren werden oder kurz davor sind. Mhm. Ich bin ACLS-Instructor, habe dafür eine Zusatzausbildung gemacht, bin praktisch Instruktor für Advanced Cardiac Life Support, also alles, was über das Basisdrücken, Beatmen hinausgeht und ist auch natürlich ein Steckenpferd von mir, genauso wie Triage, was ich sehr gerne mache, was dann letztendlich die Ersteinschätzung des Patienten ist.
Mhm. Und du hattest im Vorgespräch gesagt, dass dich auch der Katastrophenschutz interessiert oder habe ich das falsch verstanden?
Nein, auf jeden Fall. Interesse dafür habe ich. Ich habe noch nicht so viel damit zu tun, wie ich mir gerne manchmal wünschen würde, aber dann doch zeitweise habe ich was mit dem Thema zu tun. Letztendlich sind wir alle bereit, wie wir in der Notaufnahme arbeiten, für den Katastrophenfall. Ob es jetzt nun der MANV, also der Massenanfall von Verletzten sein sollte, oder der Fall, dass wir eine Dekontaminisierung durchführen müssen von Menschen, die von biologischen, atomaren oder chemischen Kampfstoffen oder auch nur Stoffen angegriffen wurden. Und darauf sind wir alle vorbereitet.
Und neben den, ich sag mal, Katastrophen, die man jetzt auch als Katastrophe vor Auge hat, die zivilen Krankenhäuser bereiten sich ja auch gerade so ein bisschen darauf vor, sich auf, ich sag jetzt mal, sich leicht ändernde, unruhige Zeiten einzustellen. Da gehört ja auch so ein bisschen Stromausfall mit dazu.
Und auf jeden Fall.
Hat Berlin ja auch mitgemacht oder Wasserversorgung und so weiter. Wo gibt's denn da Konzepte aus deiner Sicht, dass ihr euch da besonders drauf vorbereitet, oder ist das kein Thema? 3 Tage Stromausfall in Berlin.
Also wir haben auf jeden Fall einen Plan im Krankenhaus dafür. Es gibt einen Alarm-Einsatz-Katastrophenplan, der genauso für sowas geschrieben wurde. Und wir beüben das regelmäßig. Wir hatten jetzt erst vor kurzem eine Übung, wo wir einen Stromausfall simuliert haben. Plötzlich, nachts, der natürlich andererseits auch dafür genutzt wurde, Elektronik zu überprüfen. Aber man hat das natürlich auch als Übung vom Personal wahrgenommen. Und wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet. Näher kann ich natürlich nicht darauf eingehen, um nicht zu viel zu verraten, weil das natürlich alles kritische Infrastruktur dann abbildet.
Genau. Ja, das ist ja jetzt nicht nur bei euch so, das ist ja in jeder Versorgungsstufe von jedem Krankenhaus so, dass man sich vorbereitet und trotzdem da jetzt kein, ich sag jetzt mal, Einsatz- und Alarmplan draußen an die Wand hängt. So fair muss man sein, das ist jetzt keine Besonderheit von einem Bundeswehrkrankenhaus. Gibt es aber auch, also ohne dass du jetzt sehr ins Detail reingehst, besondere Lagesituationen, auf die ihr euch speziell als Bundeswehrkrankenhaus vorbereitet im Vergleich zu anderen Notaufnahmen? Also gibt es da Absprachen untereinander? Wie gesagt, ohne dass du jetzt sagen musst, was, sondern, oder seid ihr gar nicht im Austausch mit Charité zum Beispiel?
Also wir sind im engen Austausch mit den anderen Krankenhäusern. Es gibt ja Gesetzgebung, vor allen Dingen in Berlin, die jedes Krankenhaus, was eine Notaufnahme hat, dazu verpflichtet, für den beispielsweise Dekontaminationsfall vorbereitet zu sein. Wir für uns persönlich können bloß das sogenannte Dekon-G oder Dekon-P, wie man es auch immer sagen möchte, das sind halt praktisch Personen, die fußläufig reinkommen und mit atomaren, chemischen oder biologischen Stoffen in Kontakt gekommen sind. Sei es jetzt nun der Laster, der auf der Straße umfällt und es läuft was aus, oder Sprengstoff, genau. Und das muss jedes Krankenhaus vorhalten. Ansonsten in generell anderen Themen sind wir natürlich auch im regen Austausch mit anderen Krankenhäusern. Dafür gibt es aber Katastrophenschutzverantwortliche bei uns im Haus, die das übernehmen und da tätig sind, jeden Tag.
Zu diesem Thema kann ich was Schönes sagen.
Ja, bitte.
Denn ich habe nämlich mal einen Podcast produziert fürs BBK, für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfen, zu genau diesem Thema, Krankenhausalarm und Einsatzplanung. Wer da Interesse hat, darf da gerne mal auf den Seiten des BBK stöbern.
Sehr interessant.
Da stöbern wir, und du stellst uns auch sehr gerne den Link in die Shownotes ein, oder?
Ja, sehr gerne, na klar.
Wir mit Blick auf die Uhr, das rast schon wieder, und ich könnte stundenlang auch mit euch hier reden, aber wir müssen nochmal auf das ominöse Video zurückkommen, bevor wir nachher den Sack zumachen. Magst du den Hörenden bildlich, und wir stellen auch gerne einen Link dazu ein, mal erzählen, was ich da gesehen habe und was die Situation war?
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also wir drehen regelmäßig mittlerweile eine Serie, die nennt sich Notaufnahme Samstagnacht von D-Max, und genau an diesem Abend hatten wir eine Aufnahme und haben einen Patienten zugewiesen bekommen vom Gesundbrunnen in Berlin, also vom Bahnhof Gesundbrunnen, der dort in einer körperlichen Auseinandersetzung mit 3 anderen Personen gesteckt hat. Letztendlich wurde zu dem Kasus die Polizei gerufen, und die Person wurde dort vor Ort zu Boden gebracht durch die Polizei, weil sie sich aggressiv und widerständig verhalten hat. Bei Eintreffen bei uns in der Notaufnahme war das immer noch der Fall. 4 Beamte haben 4 Extremitäten der Person sichern müssen und weiterhin aggressive Stimmung, versucht, Personal zu schlagen, schon zu Beginn, weswegen wir uns dazu entschieden haben, die Person kurzzeitig in einen Ruhezustand mit Medikamenten zu versetzen, was auch ganz gut geklappt hat, weil unser medizinischer Sinn dahinter, beziehungsweise unsere Aufgabe dahinter war, ob die Person eine Blutung im Kopf hat, weil er eine Kopfplatzwunde hatte, auf den Kopf geflogen war und für kurze Zeit bewusstlos war und wir damit die Versorgungs- und Abklärpflicht hatten. Das haben wir letztendlich getan. Wir haben ein CT vom Kopf gemacht und haben die Wunde genäht und haben die Person von den Medikamenten ausschlafen lassen, um jetzt genauer auf das Video zuzusteuern. Letztendlich hat die Person dann versucht, immer wieder vom Bett aufzustehen, war aber noch nicht stand- und gangsicher, ist fast hingefallen und wurde von uns in unseren sogenannten hilflosen Raum gelegt, wo nur Fliesen sind, Matratzen auf dem Boden liegen, man also nur aus eigener Körperhöhe fallen kann und nicht über das Bett drüber. Und wir haben so ein kleines Fenster drin, damit wir natürlich reingucken können und die Person auch raus, weil es ist ja kein Gefängnis. Mhm. Die Person hat mich dann schon sehr intensiv beobachtet, was ich vor dem Raum mache, weil ich war für den Raum eingeteilt und hatte natürlich im Hinterkopf, dass die Person sich schon aggressiv gezeigt hatte am Anfang. Und dann kam es dazu, dass die Person die Tür von dem Raum, die ja zu jeder Zeit, wie gesagt, kein Gefängnis geöffnet ist, aufgestoßen hat und versucht hat, mich ins Gesicht zu schlagen und sich damit leider die falsche Person ausgesucht hat und ich ihn zu Boden bringen musste und gesichert habe, bis die Polizei erneut eingetroffen ist.
Und das Ganze sehr elegant und
vielen Dank.
Ohne zumindest für mich erkennbar eine größere Verletzung zu setzen. Du hast nicht geschlagen, sondern du hast die Situation kontrolliert und ihn kontrolliert zu Boden gebracht und richtig gesichert. Also nur damit wer das Video nicht sieht, nicht denkt, da wollte einer schlagen und du schlägst zurück, weil das ist ja kein Konzept.
Richtig. Mein Hintergedanke dahinter war natürlich, einerseits wollte ich die Person nicht weiter verletzen, andererseits hätte jede Verletzung, die die Person dazu gehabt hätte danach durch mich, einerseits rechtliche Schritte für mich bedeutet und andererseits natürlich auch, dass wir die Person hätten länger bei uns behalten müssen und weiter behandeln müssen.
Und man hört auch jetzt schon raus, das war jetzt nicht nur ein Reflex. Du hast ja gesagt, ich habe mir dabei gedacht, also in Bruchteil von Sekunden werden mehrere Entscheidungen auf heuristischer Ebene getroffen. Wie hat denn dein Team darauf reagiert?
Oh, relativ ruhig. Das auch für die dann das Video sehen. Viele haben das ja bereits auch schon kommentiert. Warum laufen da alle vorbei? Da hilft ja niemand. Mein Team kennt mich und schätzt mich, vor allen Dingen in solchen Situationen, weil sie halt wissen, dass ich so eine Situation in Ruhe alleine bewältigen kann und nicht zwingend Hilfe von den Mitarbeitenden brauche. Wenn, dann verbalisiere oder signalisiere ich das. Mhm. Genau. Mein Team hat einerseits eine Person von meinem Team ist weitergelaufen, hat die Tür aufgemacht, weil für alle klar war, dass gleich die Polizei kommt und das der schnellste Eingang war. Die andere Person hat sich auch Handschuhe angezogen und hat den Rucksack und die Sachen von der Person aus dem Zimmer rausgeholt, damit alles bei ihm ist, weil das natürlich immer eine weitere Eskalation bedeutet, wenn die Person ihre Hab und Gut und ihr Eigentum nicht sehen können. Mhm. Und der Rest ist eigentlich ganz ruhig geblieben und hat einfach nur als Zeuge dagestanden.
Ist das denn jetzt Alltag für euch, dass ihr dadurch alle so ruhig reagieren oder ist es glücklicherweise noch eine Ausnahme?
Also ich würde nicht sagen, dass es Alltag ist. Da bin ich auch ganz froh drüber. Dennoch ist es nicht die erste und wird auch wahrscheinlich nicht die letzte Situation sein. Wir kommen mittlerweile deutlich öfters in Situationen der verbalen Gewalt oder der verbalen Konfrontation mit Patienten, Angehörigen. Im Allgemeinen eskaliert es Gott sei Dank relativ selten körperlich. Und wenn, dann können wir die Situation eigentlich relativ schnell bereinigen, beseitigen. Wir sind natürlich auch die meisten zumindest Soldaten, ne, und können uns entsprechend wehren. Der eine besser, der andere schlechter.
Und wir haben von der Deutschen Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin, Christian hat sich schon gefragt, wann fällt es denn endlich in dieser Folge, auch ein Positionspapier zur Gewaltprävention in Notaufnahmen und Intensivstationen rausgebracht. Das verlinken wir euch gerne. Und ganz wichtig ist, dass die Kliniken sich darauf vorbereiten, Programme haben. Und ich hoffe, wir haben euch hier auch schon ein bisschen rausgearbeitet. Es ist kein 2-Stunden-Deeskalations- Programm, was solche Situationen klärt und bereinigt. Das ist ein guter Startpunkt. Da sollte jeder auch hin. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du siehst, Lenny.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir aber dann strukturiert sagen, wir möchten in solchen Situationen bestehen, dann muss man das eigentlich, nicht nur eigentlich, dann muss man das regelmäßig trainieren. Und dann sollte man das auch in den Umfeld trainieren, sage ich mal. Also ich würde mir da schon wünschen, dass wir solche Simulationen dann auch so machen, wie eine Notaufnahme, ein Rettungswagen und so weiter aufgebaut ist. Vielleicht auch mal, wie sichere ich jemanden auf einer Trage?
Ja, das auf jeden Fall. Also alles sehr wichtige Themen. Mhm. Und natürlich auch, was für mich immer sehr wichtig ist und wo ich auch immer versuche, meine Kollegen ein bisschen mit hinzubringen, ist natürlich Situationen abwägen zu können, also entscheiden zu können. Ist das eine Situation, in der ich jetzt als Pflegeperson, die nicht für die Sicherheit des Krankenhauses zuständig ist, im groben Sinne gesagt, ist das eine Situation, in der ich intervenieren muss oder ist das eine Situation, in der ich mich zurückhalte und jemanden hole, der da einerseits besser angezogen ist als nur einen lapprigen Kasack an und eine dünne Leinenhose und Handschuhe hat, um auch sich nicht selbst zu verletzen.
Ne? Ja. Fühlst du dich denn ausreichend geschützt?
Oh, das ist ein schwieriges Thema. Also wenn jetzt jemand in der Notaufnahme mit einem Messer stehen würde, dann ganz klar nein. Sofern ich die Situation körperlich für mich umgehen kann oder mich schützen kann, dann ja. Aber natürlich ist das immer die Situation, wenn jemand ein Messer hat, dann geht es eigentlich nur darum, wer am schnellsten rennen kann. Ne?
Das ist klar. Ich meinte jetzt auch allgemein von der Struktur oder müsste für Notaufnahmen noch mehr passieren? Also Stichwort bauliche Veränderungen. Muss es eine Einlasskontrolle geben, also ohne, dass du jetzt den Wünsch-dir-was-Katalog aufmachst? Oder habt ihr bei euch Regelungen, wo man sagen kann, das ist erstmal in Ordnung?
Also wir haben Regelungen, keine Frage, vor allen Dingen für die Unterbringung in diesem hilflosen Raum, weil wenn es eskaliert oder wenn es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, dann ist es zu 99% eigentlich aus diesem Raum hinaus. Mhm. Weil der Rest der Behandlungsräume halt eigentlich durch Leute mit Bauchschmerzen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, allem Möglichen bewohnt wird. Generell ist unsere Regelung, auf die wir eigentlich alle achten, dass wir die Person durchsuchen, bevor sie da reingehen auf gefährliche Gegenstände. Das bezieht sich darauf, dass wir einmal oberflächlich alles abtasten, ob da irgendwo was spürbar ist, ist das gegebenenfalls aus den Taschen entfernen, in den Rucksack packen, den Rucksack vor die Tür, dass nicht alles in Griffbereitschaft ist. Und natürlich auch keine Utensilien zur Verfügung stellen. Also wenn wir jetzt jemanden haben, der von uns, weil er halt niedrigen Zucker hat, was zu essen kriegt, dann geben wir vielleicht nicht das Brötchen Messer mit rein, womit wir das Brötchen geschmiert haben, auch obwohl das schon passiert ist, ne, weil Kollegen nicht aufgepasst haben. Aber ja, letztendlich, ich glaube, man ist nie komplett sicher. Man muss sich immer bewusst sein, dass es jede Situation zu einer anderen Situation führen kann.
Und auch das stumpfe Brötchenmesser, da schließt sich der Kreis, denkt an den Löffel, kann zweckentfremdet werden.
Auf jeden Fall.
Lieber Lenny, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Gibt es irgendetwas, was dir noch auf der Seele brennt, was du unbedingt mitteilen möchtest?
Schützt euch selbst und schützt eure Verwandten, eure Freunde, eure Familie. Lernt euch selbst zu verteidigen. Auch wenn es Basistraining ist und man einfach nur mal sich das anguckt. Ich verstehe, wenn das für jemanden nichts ist oder man Angst davor hat vor der Konfrontation, aber all das kann vergehen.
Und trainiert es vor allen Dingen auch in den Bereichen, wo wir hier beruflich unterwegs sind und guckt mal, ob es Anbieter gibt, die das so gestalten, dass es wirklich praxistauglich ist. Und nochmal dieser, ich sag mal, Kurzimpuls von, was mache ich, wenn mir jemand am Handgelenk festhält, ist was anderes als ein Angriff. Ja. Aber ich habe noch eine fachliche Frage, Lenny.
Oh Gott.
Nein, so schlimm ist es nicht. So hoch wollen wir heute gar nicht hinaus. War es jetzt ein Sukinage oder nicht?
Es war ein Sukinage, ja.
Ja. Da bin ich sehr froh drüber und alle, die sich mit dem Thema befassen, dürfen sich das Video angucken und auch ihre Einschätzung geben, ist es ein Sukinage gewesen oder nicht, weil das war der Grund, warum ich Lenny angeschrieben habe. Man zeigte mir das Video und ich sagte, eine sehr schöne Ausführung, dieser Mann kennt sich aus, ich schreibe ihn an und aus der wirklich tollen Konversation, und ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, wird auch ganz schnell ein Podcast. Deswegen, ich bin mega froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank für dich und deine Arbeit und auch die guten Einblicke nochmal in die Bundeswehr. Herzlichen Dank an den Dienstherren, dass er es erlaubt hat. Das ist nicht selbstverständlich.
Das auf jeden Fall und sehr gerne.
Und damit auch schöne Grüße nach Koblenz. Da haben wir gute Kontakte und hört gerne die anderen Folgen auch nochmal. Lieber Christian, haben wir irgendwas vergessen?
Vergessen glaube ich nicht.
Irgendwas Schlimmes gesagt?
Naja, eure Fachbegriffe hier aus, keine Ahnung, Japan oder was, vom Kampfsport. Aber die würde ich jetzt mal in einen anderen Kontext legen und von daher, es sei denn, ihr könnt es übersetzen.
Tsukinaga ist der Schaufelwurf.
Der Schaufelwurf.
Ja. So richtig.
Du hast vorhin bei der Löffelgeschichte hast du noch was erzählt, ein anderes
Kubutan.
Wort. Kubutan, genau.
Druckverstärker.
Genau.
Kubutan ist Druckverstärker?
Ja.
In welcher Sprache?
Tsukinaga ist japanisch, das andere weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich tatsächlich nachgucken, ob das auch japanisch ist und ob es dann wirklich 1:1 richtig übersetzt ist oder ob das mit Druckverstärker eingedeutscht ist. Ich suche es, okay. Also wenn du mich erinnerst, suche ich es raus und wir packen es in die Shownotes, falls es irgendjemand außer Lenny und mir hilft und interessiert.
Nee, ansonsten bin ich zufrieden.
Dann sind wir es auch und dann wünsche ich jetzt allen Hörenden da draußen einen wunderschönen Resttag, Restmorgen, Restnachmittag, wann und wo auch immer ihr dieser Folge gelauscht habt und seid neugierig im Sommer in Berlin, die Jahrestagung, ich bin da, Lenny weiß ich gar nicht, ich werde ihn auf jeden Fall nochmal fragen, ansonsten sehr gerne, auf bald und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.